Radio Rainbow.
Das LoRa Ökomagazin.
Herzlich willkommen zum Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4, heute von und mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und mit mir im Studio sind heute Jana und Christine. In der Ukraine tobt derzeit ein Krieg, angezettelt von der russischen Regierung unter Präsident Wladimir Putin und mit haltlosen Begründungen und Behauptungen zur ukrainischen Regierung und Bevölkerung. Ziel ist letztlich die Vernichtung alles Ukrainischen und die Tilgung der Ukraine aus der Geschichte. In einer Zeit, in der wir tagtäglich beobachten können, wie Klimakrise und Artensterben alles Leben auf dem Planeten beeinträchtigen, kommt eine Regierung daher und meint, mit Methoden von vor 100 Jahren einen selbst heraufbeschworenen Konflikt bewältigen zu können, in dem immer noch mehr Zerstörung angerichtet wird. Der Krieg in der Ukraine tobt um eines der am stärksten industrialisierten und verschmutzten Gebiete der Welt. Das Erbe der sowjetischen Schwerindustrie war bereits eine Katastrophe für das Ökosystem und die russische Invasion riskiert jetzt weitere Schäden. Die ökologischen Auswirkungen des Krieges werden über Generationen hinweg spürbar sein. Über die ökologischen und klimatischen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sowie von Aufrüstung und Militär wollen wir heute sprechen und beleuchten, wie unsinnig das alles ist, was da gerade passiert. Hallo beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und der Frage nach den ökologischen Folgen von Krieg, Militär und Aufrüstung. Wenn es in den bisherigen Diskussionen rund um den Krieg in der Ukraine um Umwelt geht, dann stand immer der Mensch im Mittelpunkt und dass wir von fossiler Energie wegkommen müssen, um unsere Abhängigkeit von Russland zu beenden. Wie es der Umwelt tatsächlich geht, wollen wir heute mit Jana besprechen, die selbst aus der Ukraine stammt und sich bei Pro Regenwald intensiv mit dem Thema Krieg, Militär und Umwelt beschäftigt. Hallo Jana, wenn wir auf die Ukraine blicken, was bedeutet der Krieg für die Umwelt dort? Welche Auswirkungen sind da jetzt schon zu sehen oder werden langfristig zu erwarten sein?
Klimaschutz ist vielleicht nicht das, was einem zuallererst einfällt angesichts der Folgen der Panzerverbände, fliehender Menschen und der Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Konflikts. Unbestritten ist jedoch, der Klima- und der Umweltschutz sind international eine der wichtigsten Themen unserer Zeit. Und Krieg hat eine sehr unmittelbare und vor allem eine ernste Auswirkung auf den Klimaschutz. Natürlich hat der Krieg auch immer direkte Klimafolgen. In der Ukraine ist das etwa seit 2014 bereits der Fall. Damals annektierte Russland die Halbinsel Krim und unterstützte die Separatisten in der Ostukraine. Die Kriegshandlungen haben dann dazu geführt, dass in einigen Regionen etwa Bergwerke geflutet wurden und dadurch das Grundwasser massiv verseucht wurde. Giftstoffe und diverse radioaktive Partikel gelangten über die Flüsse in andere Regionen des Landes, aber auch direkt ins Meer. Krieg dieser verbrannten Erde hat jedoch eine sehr lange Tradition. In vielen Konflikten und auch heute in der Ukraine ist die Umwelt Opfer genau dieser Politik. Bewaffnete Konflikte verbrauchen und belasten natürliche Ressourcen wie Luft, Wasser, Boden, Land, Wälder und Ozeane und haben extrem negative Auswirkungen auf den Erhalt von Wildtieren und von Lebensräumen. Die russischen Umweltverbrechen in der Ukraine reichen von der Besatzung des von diversen Atomkraftwerken, zum Niederbrennen von Ölreserven, Waldbränden, zerstörten Gaslagern und Wasserwerken sowie die Bombardierung nuklearer Forschungseinrichtungen, Flutung von Minen, wie schon bereits erwähnt, die ganze Gewässer vergiften und Teile des Landes unbrauchbar machen. Aber auch Felder werden verbrannt. Und all das, um der Bevölkerung und der gegnerischen Truppe die Existenzgrundlage zu entziehen. Noch viel schlimmer ist, damit wird die Existenzgrundlage für alle Lebewesen der Welt entzogen. Und die Biodiversität wird zerstört. Durch dieses Eindringen der Menschen in Naturräume gibt es eine geringere genetische Vielfalt. Die natürliche Anpassung wird gestört, was die Anfälligkeit gegen Umweltzerstörung, Naturkatastrophen und Krankheiten begünstigt. Einen Krieg zu führen bedeutet zudem, Energie und auch Ressourcen eher für das Töten als für eine nachhaltige Entwicklung umzuleiten. Das oft unausgesprochene Element des Krieges ist seine zerstörerische Wirkung auf die Umwelt.
Du hattest gesagt, dass Natur und Umwelt bewusst zerstört werden im Krieg. Was macht einen Krieg zu einem Krieg gegen die Natur?
Ja, unter einem führen Kriege zu massenhaften Verlusten von Menschenleben durch die unmittelbaren Kampfhandlungen. Aber die Folgen, die reichen noch wesentlich weiter. So wurde die Umwelt immer wieder in kriegerischen Zwecken in Mitleidenschaft gezogen. Immer mehr kommt es bei Kriegen direkt oder eben auch indirekt zur Schädigung natürlicher Ökosysteme. So etwa auch im Zweiten Weltkrieg, durch die Flächenbombardements und durch die Verminung von Land und Ozean. Die Manipulation natürlicher Abläufe kann erhebliche Zerstörungswirkung haben. Das haben die Kriegsparteien sich zunutze gemacht, um etwa ihre Kriegsziele schneller zu erreichen, als es eben mit konventioneller Kriegsführung, mit konventionellen Waffen der Fall wäre. Das 20. Jahrhundert bereicherte die Umweltkriegsführung unter anderem etwa um den künstlichen Nebel, um Biowaffen, Deich- und auch Dammsprengungen durch die Luftwaffe und die Atombomben. Welche natürlichen Abläufe dabei manipuliert werden, ist schlussendlich der Fantasie der Kriegstreiber überlassen. Sie auch abhängig von den natürlichen Gegebenheiten des Kampfgebietes. Dabei entstehen aber Schäden unmittelbar nicht nur durch diese eingesetzten Waffen, sondern eben auch durch die freigesetzten Umweltkräfte. Der Vietnamkrieg in den 60ern und den 70er Jahren war einer der ersten Kriege, der sich eben gezielt auch gegen die Natur und auch die Umwelt richtete. Das US-amerikanische Militär ersetzte dabei großflächig das Entlaubungsmittel Agent Orange ein und dadurch zerstörte sie Wälder und Nutzpflanzen. Damit sollte die Nutzung des Dschungels eben als Versteck unterbunden werden und bis heute sind die Folgen in der Natur zu spüren.
Auf die konkreten Auswirkungen auf die Umwelt und die Möglichkeiten ihrer Regenerierung wollen wir gleich eingehen, nach On My Way von Hayden Panettiere. Hier sind wir wieder beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und Diana und den Auswirkungen von Krieg auf die Umwelt. Von dem bisher Geschilderten ausgehend, Diana, besteht denn überhaupt eine Chance, dass sich die Umwelt von Kriegsfolgen erholen kann?
Ja, schlussendlich sind Kriegsfolgen Langzeitschäden an der Umwelt und diese sind bis in aller Ewigkeit gegeben. Natürliche Umgebungen werden zerstört und vor allem die Wildtiere leiden daran massiv. Luftraketen, Landminen und auch andere explosive Waffen können die natürliche Umwelt komplett zerstören und die Artenvielfalt dieser lokalen Lebensräume wird komplett verwüstet. Leider hat die Entwicklung der chemischen und auch der nuklearen Kriegsführung die Belastung der Umwelt nur noch mehr erhöht. Verlassener Militärschrott setzt umweltschädliche Chemikalien in den Boden und auch das Grundwasser frei, wobei eben beschädigte Schiffe die Meeresverschmutzung im Meer extrem verursachen. Durch die Konflikte sind geschützte natürliche Lebensräume einfach schwerer zugänglich. Das hat zur Folge, dass die Erhaltungsbemühungen möglicherweise unterbrochen werden oder gar noch schlimmer, komplett zerstört werden. Die meisten gefährlichen Stoffe, die in die Umwelt gelangen, wirken Jahrzehnte oder Jahrhunderte nach Kriegsenden noch weiter. In vereinzelten Fällen sogar Jahrtausende oder Jahrmillionen, wie Schwermetalle oder Komponenten von Munition, die sogenannte Uranmunition. Dieses abgereicherte Uran hat eine Halbwertszeit von 4,5 Milliarden Jahren. Die Formel des Umweltkrieges lautet also, heute bomben und später sterben. Doch auch indirekte Umweltfolgen von Krieg werden durch die vielen Millionen geflüchteter Menschen bedingt. Flüchtlingslager tragen in diversen Regionen zu massiver Entwaldung bei, was in Zeiten des Klimawandels zum Kollaps eines gesamten Ökosystems führen kann und bereits heute zu den lebensfeindlichen Hochtemperaturen beiträgt. Die Auswirkungen von ausgelaufenem Öl durch zerschossene Tanker, zerstörte Tanklager oder auch geöffnete Ölleitungen. Unter anderem auch im Meer oder auch an den Küsten schädigen das empfindliche Ökosystem, welches den Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten darstellt. Aber auch die Auswirkung von Ölbränden auf die Biosphäre, der entstehende Qualm enthält mehrere tausend Tonnen Schwefeloxid, Stickstoffoxide oder eben auch Kohlenmonoxid. Hinzu kommen Schwermetalle wie Blei und Chrom, die allesamt das Erbgut schädigen. Diese schweren Luftverschmutzungen führen zum Tode vieler Tiere, aber auch zur künstlichen Verknappung von Wasser. Doch dann ist da auch noch die Zerstörung von Gebäuden. Sie setzt nicht nur eine große Menge von Asbest in pulverisierter Form frei, dass lange Lungen verfügbar bleibt. Es bedarf auch im Wiederaufbau von Infrastruktur neue Ressourcen und setzt eine Menge CO2 frei. Aber auch das sogenannte Land Clearing wird betrieben. Mit Rodungsmaschinen und Bomben werden riesige Flächen für Lager oder den Landeplatz geräumt oder eben dem Gegner die Deckung zu berauben. Teilweise werden dadurch komplette Wälder zerstört.
Sind denn aber nicht alle heutigen Kriege gleichzeitig auch ein Krieg gegen die Umwelt?
Ja, nach den bisherigen Recherchen hat kein moderner Krieg stattgefunden, in dem nicht erhebliche Umweltschäden auch nachweisbar wären. Die kriegsführenden Nationen bestreiten jedoch, dass die Schäden bewusst und eben auch planmäßig hergeführt wurden. Die meisten sprechen von Kollateralschäden, die nicht eben zu vermeiden waren. Die Auswirkungen von Krieg auf Umwelt müssen aber genau benannt und auch dokumentiert werden. Denn nur so können sie Teil eines Diskurses werden und eben Eingang in die Politik finden. Die Möglichkeit, Umwelt als Waffe einzusetzen, sind unbegrenzt. Die Möglichkeit, diese Schäden zu heilen, stehen jedoch nur sehr begrenzt zur Verfügung. Sieger wie auch Verlierer schweigen über diese langfristigen Umweltschäden und die Aussichten, sie eben auch zu beseitigen. Die fürchterlichen Folgen werden deswegen auch oft nicht abschließend geklärt. Das ist eine höchst unerfreuliche Allianz, die systematische Untersuchungen und eben langfristige Studien dazu behindert. Umweltschäden werden von den Kriegsparteien oft nicht nur billigend in Kauf genommen, sondern eben auch bewusst als Waffe eingesetzt. Im Krieg schert sich leider niemand um die Umwelt. Umweltzerstörung wird allgemein als mit dem Krieg notwendigerweise verbunden einfach hingenommen. Die Zerstörung durch diese Kriege wird aber noch jahrelange, Jahrzehnte, jahrhundertelange Folgen haben. Viele Umweltschäden haben nämlich eine Langzeitwirkung, die erst gar nicht auch erfasst werden können, eben etwa Folgen für Luft oder das Meer durch festgestellte Temperaturschwankungen sowie die Auswirkungen auf Flora und Fauna.
Welchen Schaden Militär und Krieg in der Umwelt anrichten, haben wir gehört, wollen das aber gleich noch weiter vertiefen, wenn wir mit Jana auf Aufrüstung, Nuklearwaffen und die Lernfähigkeit des Menschen blicken. Nach Hank Williams folgen aber die Öko-News, in denen Christine einen Blick auf die deutsche Wirtschaft und deren Umgang mit dem Krieg in der Ukraine wirft.
Radio Rainbow.
Die Öko-Nachrichten.
In letzter Zeit kommt es mir tatsächlich so vor, als wäre das Wichtigste, was wir in Deutschland seit Kriegsbeginn in der Ukraine machen müssen, die Lösung des Problems ist, wie man die Wirtschaft mit günstigem Strom versorgen kann. Die gestiegenen Energiepreise sind das zentrale Thema geworden und Folgen für die Wirtschaft müssen unbedingt abgemildert werden, hier bei uns. Nun ist es so, dass es in Deutschland viele Unternehmen gibt, deren Produktion besonders energieintensiv ist. Diese Unternehmen spüren die Kostensteigerungen natürlich sehr deutlich. Das erkennt auch Peter Adrian, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Er sagt Folgendes. Die Liquiditätsdecke ist bei vielen Unternehmen aufgrund der Folgen des russischen Krieges in der Ukraine extrem dünn. Vor allem die durch den Ukraine-Krieg nochmals deutlich gestiegenen Energiepreise bringen die Unternehmen in eine bedrohliche Kostenklemme. Gerade die Industrie kämpft bereits seit Spätsommer des vorigen Jahres mit massiv steigenden Energiekosten. Gut. Da hat der Adrian Glück, dass die Bundesregierung sich dieses Problems angenommen hat und einen Maßnahmenplan entwickelt hat, der unter anderem Kostenzuschüsse für Unternehmen zur Verfügung stellt. Peter Adrian freut sich drüber und erklärt, die verkündeten Maßnahmen gehen in die richtige Richtung. Nun ist es aber leider so, dass Peter Adrian die Kostensteigerungen, die tatsächlich eine Kriegsfolge sind, mit Kostensteigerungen vermischt, die andere Gründe haben. Gründe für die hohen Preise seit dem letzten Sommer liegen nämlich zum einen in der wirtschaftlichen Erholung der Staaten nach der Corona-Krise. Die starke Nachfrage hat die Öl- und Gaspreise in die Höhe getrieben Und außerdem sind in Deutschland seit Januar 2021 durch die Einführung der CO2-Bepreisung pro Tonne CO2 25 Euro fällig. Diese Kosten entstehen, wenn man Diesel, Benzin, Heizöl oder Erdgas verbrennt. Der Sinn hinter dieser Besteuerung ist es, die CO2-Emissionen so teuer zu machen, dass es für die Unternehmen besser wäre, den Ausstoß von vornherein zu verhindern. Weil es sich dabei um zusätzliche Kosten handelt, die den Unternehmen entstehen, ist dieser Teil der Klimaschutzstrategie in der Wirtschaft in der Vergangenheit natürlich nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Deshalb kann man Herrn Adrians Aussage wohl auch genauso gut so verstehen, dass er eine Abschaffung von Klimaschutzmaßnahmen fordert, die der Wirtschaft das finanzielle Leben schwerer machen. Er fordert außerdem ohne Scheu, dass die Finanzhilfen des Bundes rückwirkend in Anspruch genommen werden können. Das heißt, ausgleichen sollen, dass Energiepreise bereits vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs gestiegen sind. Nach einem energiepolitischen Neustart, wie die Klimakrise ihn wirklich verlangen würde, sieht es im Moment überhaupt nicht aus. Statt den Ausbau erneuerbarer Energien wirklich voranzutreiben und den Strom über Photovoltaik und Windkraft zu gewinnen, wird jetzt geplant, verflüssigtes Erdgas, LNG, in großen Mengen per Schiff nach Deutschland zu transportieren, statt über Nord Stream 2 Gas von Russland nach Deutschland zu transportieren. Aus manchen Kreisen hört man sogar wieder Rufe nach einer Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken. Die Bundesregierung hat sich hier sogar die Mühe gemacht, die Sachlage zu prüfen und dabei in aller Deutlichkeit Folgendes festgestellt. Eine Verlängerung der Laufzeiten würde nur einen sehr kleinen Beitrag zur Lösung des Energieproblems beitragen und wäre außerdem mit sehr hohen wirtschaftlichen Kosten verbunden. Würde der Staat diese Kosten übernehmen, stünde dies in keinem Verhältnis mehr zum Nutzen. Sogar die Betreiber der letzten noch laufenden Atomkraftwerke haben danach erklärt, dass sich für sie unter den von der Bundesregierung vorgegebenen Rahmenbedingungen ein längerer Betrieb nicht lohnen würde. Aber eine Folge des Krieges in der Ukraine sind nicht nur steigende Energiepreise. Das Land gilt als eine der Kornkammern der Welt. 10% des weltweit gehandelten Weizens werden dort produziert. Und auch beim Export von Mais, Gerste, Raps und Sonnenblumen spielt das Land eine führende Rolle. Wenn jetzt die Ernten wegbrechen, wird es dazu führen, dass weltweit Millionen von Menschen in diesem Jahr weniger zu essen bekommen. Betroffen sind davon vor allem Länder im Nahen Osten und in Afrika. Die UNO hat bereits vor einer Hungerkatastrophe in Ostafrika gewarnt. In Deutschland ist die Lage viel weniger dramatisch, als die leeren Sonnenblumenölregale auf den ersten Blick vermuten lassen würden. Man kann wirklich sagen, würden die Menschen nicht hamstern, wären bei uns Dinge wie Mehl und Öl weiter zu guten und günstigen Preisen verfügbar. Ein echtes Preisproblem dagegen wird es wahrscheinlich nur beim Mais geben. Er wird nämlich in erster Linie für Tiermast eingesetzt und bei steigendem Preis auf dem Weltmarkt heißt das, dass tierische Produkte teurer werden. Um dieses Problem zu lösen, haben Bauernverbände jetzt folgende Idee entwickelt. Man könnte doch brachliegende Ackerflächen und ökologische Vorrangflächen so schnell wie möglich für die Produktion von Nahrungsmitteln freigeben. Auf diesen Flächen können dann Futterpflanzen wie Soja und Mais angebaut werden, die dann in der Tiermast eingesetzt werden. Dazu muss man sagen, dass diese Brachflächen eigentlich dafür gedacht sind, die Biodiversität in der Agrarlandschaft zu schützen und zu fördern. Wenn man sie jetzt einfach zu Futterpflanzenanbaugebieten macht, ist das nicht nachhaltig gedacht. Es wäre weitaus sinnvoller, völlig unabhängig von den Brachflächen, auf bestehenden Feldern nicht mehr Tierfutter, sondern pflanzliche Lebensmittel für Menschen anzubauen. Das wäre nicht nur effizienter, flächensparender, klimafreundlicher, sondern auch ökologischer möglich. Ein Bebauen der Brachflächen untergräbt die Ziele für nachhaltige Landwirtschaft. Der Einsatz von Pflanzenschutz und Düngemitteln auf diesen Flächen verhindert Umweltschutz, Insektenschutz und den Schutz von die Biodiversität.
Guten Abend beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und der Frage, welche ökologischen Auswirkungen Krieg wie jetzt in der Ukraine hat. Die Bundesregierung hat auf Russlands Angriff auf die Ukraine mit einer Ausrüstungsinitiative reagiert. Ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro soll die Bundeswehr auf Vordermann bringen. Aber, Jana, ist Aufrüstung in Deutschland und in vielen anderen Staaten, wo es jetzt ebenfalls diskutiert wird, tatsächlich das Richtige?
Ja, ein über lange Zeit vernachlässigter Aspekt von Aufrüstung und eben militärischer Aktivität liegt in der massiven Umweltzerstörung, die weltweit eben durch Kriege verursacht wird. Aber auch im Regelbetrieb militärischen Alltags und militärischen Übungen ist das Militär der größte institutionelle Emittent von Klimagasen. Die Vergiftung und die Zerstörung der Umwelt mit schwerwiegenden Folgen für Menschen, Tiere und Pflanzen kommen oft erst am Rande der aktuellen Proteste der Umwelt und der Friedensbewegungen allmählich an die Öffentlichkeit. Militärtechnik hat einen hohen Schadstoffausstoß und ist weder klima- noch umweltfreundlich. Die Bundeswehr ist mit ca. 250.000 militärischen und auch zivilen Beschäftigten die mit Abstand die größte Institution auf Bundesebene und damit auch der größte Verursacher von Treibhausgasen unter Regierungsverantwortung. Ständige Kriegsübungen, die Errichtung und die logistische Versorgung von Militärstützpunkten sowie die mit dem Militär zusammenhängenden Rüstungsproduktionen lassen die Emissionen der Bundeswehr enorm steigen. Diese Erhöhung der Ausgaben für Militär und Rüstung führt dazu, dass viel Geld im Klimaschutz fehlt. Die bedingte Rüstungsspirale der Welt kann weitere Krise auslösen, welche für diese massive Umweltzerstörung wiederum verantwortlich sind.
Umweltschutz ist also dann nur möglich, wenn wir Aufrüstung oder Militarisierung stoppen. Habe ich dich da richtig verstanden?
Es ist zu bedauern, dass die Bundesrepublik Deutschland sich genötigt sieht, seine Ressourcen eben für weitere Ausrüstung zu verwenden und nicht konsequent zum Beispiel für den weiteren Ausbau des Sozialstaats einzusetzen, für Entwicklungszusammenarbeit oder eben für die ganz dringend notwendigen klimapolitischen Maßnahmen. Diese enorme Investition wurde durch den Angriffskrieg Russlands bedingt und leider auch beschleunigt. Die eigentlichen Kriegsgewinnerinnen ist die Waffenindustrie, deren Aktienkurse und die Gewinne, die jetzt in die Höhe schießen. Daher ist noch einmal kritisch zu überprüfen, ob das 100 Milliarden Sonderpaket der Bundesregierung nicht zu hoch angesetzt ist, beziehungsweise ob hiervon nicht ein erheblicher Teil in die Entwicklungszusammenarbeit einfließen sollte. Auch hier sind endlich die Lecks und die Organisationsfehler im Verteidigungsministerium und im Beschaffungswesen aufzuspüren und zu beseitigen, die dafür sorgen, dass rund 50 Milliarden Euro des jährlichen Verteidigungsetats nicht ausreichen, um Soldaten mit warmer Unterwäsche zu versorgen. Wie du siehst, es mangelt der Bundeswehr daher nicht primär an Geld, sondern eher an dem effektiven Einsatz von Mitteln. So, dieser gewaltige Ressourcenverbrauch findet auch ohne Krieg statt. Krieg und Militär gehören eben zu den größten Verbrauchen von Energie und anderen Ressourcen und dadurch setzen sie erhebliche Umweltschadstoffe frei. Lösungsmittel, Treibstoffe und andere giftige Chemikalien aus militärischen Aktivitäten verbleiben über Jahrzehnte in der Umwelt. Schwere Militärfahrzeuge beschädigen Böden und ganze Infrastrukturen. Ganz zu schweigen von der Lärmbelästigung durch das Militär, denn diese stören den Lebensraum von Tieren und Pflanzen. Bewaffnete Konflikte in Gebieten mit hoher Artenvielfalt zerstören ganze Ökosysteme, die für eine sozial-ökologische Wende und den globalen Klimaschutz notwendigen Mittel sind nur ein Bruchteil der weltweiten Rüstungskosten.
Kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen? Also warum und wie genau befeuern Militär und Rüstung die Klimakrise?
Der Krieg, der bringt Tod und Zerstörung für die Umwelt und das Klima. Noch mehr Ressourcen in eine Aufrüstungsspirale zu investieren, ist die falsche Antwort. Denn die Produktion von Waffen, von Fahrzeugen, Jets und Schiffen verursachen hohe Treibhausgase. Militärvehikel schlucken riesige Mengen an Treibstoff in Übungen und im Einsatz. Militär- und Kriegsindustrie tragen damit erheblich zur Klimakatastrophe bei. Stattdessen brauchen wir ausreichend Mittel für zivile Konfliktbearbeitung, Diplomatie und eine sozial-ökologische Transformation. Klimaschutz geht nur gemeinsam. Denn Krieg und Rüstung verschlingen riesige Mengen an Steuergelder. Die globalen Militärausgaben, die übersteigen die Ausgaben für den Klima- und Umweltschutz beträchtlich. Diese ca. 50 Milliarden Euro, die im deutschen Haushalt 2022 für den Verteidigungsministerium zur Verfügung standen, sind eine Menge Geld. Nun sollen diese Summe um weitere 100 Milliarden erhöht werden. Und dabei tun Krieg und Rüstung die Umwelt verschmutzen. Durch militärische Aktivitäten kommt es weltweit zur Verschmutzung von Böden, Luft, Grundwasser. Allein in Deutschland befinden sich zum Beispiel weiterhin 1,6 Millionen Tonnen Kriegsmüll in den Gewässern. Krieg und Rüstung verstärken und zementieren auch die fossile Abhängigkeit. Das Militär ist der größte institutionelle Einzelverbraucher fossiler Brennstoffe weltweit. Militärische Sicherheit setzt auch immer auf die Gewährleistung der Versorgung mit fossilen Brennstoffen, statt durch den massiven Ausbau erneuerbarer Energien etwa die Abhängigkeit abzubauen. Doch auch die Klimakatastrophe verschlimmert sich dadurch und die ohnehin schon gefährlichen sozialen und politischen Situationen können durch den Krieg und Rüstung zum weiteren Konflikttreiber werden. Gewaltsame Konflikte hemmen die Anpassung an die Folgen der Erderwärmung. So verstärken sich Klimakatastrophe und Krieg gegenseitig zum Leid der Umwelt und auch der Natur. Aber auch die hohen Militärausgaben, die gehen eben auf Kosten von Umweltschutz, nachhaltiger Ressourcennutzung, Bewahrung von Biodiversität und auch der Verringerung von Schadstoffen. Krieg führt zu massiven Flüchtlingsbewegungen und Lagern und diese zerstören die umliegenden Ökosysteme, Wälder und auch Nationalparks und belasten diese extrem. Die zunehmende Entwaldung durch das Militär ist ein wesentlicher Faktor für den Rückgang von Wildtierbeständen in Schutzgebieten und trägt zur Verbreitung exotischer Arten bei, die wiederum die lokalen Arten gefährden. Krisen werden also dadurch doppelt angeheizt. Klimawandel erzeugt weltweit neue Konfliktherde, während die Aufrüstung Konflikte verschärft, statt sie zu lösen und die Umwelt belastet. Angesichts der Sicherheitslage in Europa ist eine Abrüstung zum heutigen Zeitpunkt wohl kaum denkbar. Und es wäre auch naiv, das zu fordern. Allerdings sollte das langfristige Ziel sein. Und zudem steht die massive Aufrüstung von 100 Milliarden Euro im kompletten Widerspruch.
Nach all den negativen Folgen und Katastrophen, die wir durch Rüstung, Militär und insbesondere natürlich kriegerische Auseinandersetzungen auslösen und nicht nur Mitmenschen, sondern vor allem der Erde, den Ökosystemen und allen Arten antun, bleibt die Frage, warum wir Menschen scheinbar nichts aus der Geschichte gelernt haben. Nach Bitter End von The Jayhawks gehen wir dieser Frage nach. Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Jana von Pro Regenwald, die uns die ökologischen Auswirkungen von Krieg und Militär erläutert hat. Angesichts all dieser von dir genannten möglichen Katastrophen, warum haben wir Menschen im Prinzip aus unserer Vergangenheit bisher nichts gelernt und führen nach wie vor Kriege einerseits gegen uns, aber auch gegen die Natur? Also warum erheben wir Menschen uns immer noch über alle anderen?
Ja, leider. Denn umfassender Umwelt- und Klimaschutz bedeutet Kriege beenden, neue Kriege verhindern, Rüstungsprojekte stoppen und die militärische Infrastruktur abbauen. Es ist Zeit, dass diese Themen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit und auch in unser Bewusstsein gezerrt werden. Kriegsführung ist sehr energieintensiv. Diese Kampfjets oder die Kampfjets, Raketen, Soldatinnen bewegen und versorgen. All das erfordert extrem viel Energie. In Kriegsgebieten ist die Wasserversorgung oft kontaminiert. Und das nicht nur mit Öl, sondern auch mit einer Reihe anderer schädlicher Chemikalien. Doch der Umweltterror durch das Militär erfolgt eben auch oft ohne Krieg, etwa durch das Vergiften von Trinkwassern an Militärübungsplätzen.
Wenn du, was angesichts des noch laufenden Krieges in der Ukraine schwierig ist, aber wenn du jetzt mal in die Zukunft blicken müsstest, welche militärischen Eingriffe in die Umwelt wird uns die Zukunft bescheren? Worin liegt das größte Gefährdungspotenzial? Und gibt es vielleicht sogar einen Grund zur Hoffnung?
Ich würde sagen, einmal ganz schlicht in der Weiterentwicklung dessen, was die Kriegsparteien bereits als Waffe eingesetzt haben. Die immer brutaleren, immer schamlose Ausnutzung der Kenntnisse über zum Beispiel die Naturabläufe. Die Erfahrungen der letzten Kriege sind längst systematisch ausgewertet worden und eben in neue Kriegsführungsprogramme eingearbeitet. So etwa sind die Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine noch nicht im vollen Maße absehbar. Aber es steht fest, dass Russland wenig bis gar keine Rücksicht auf die Umwelt nimmt. Es liegt nun an der Weltgemeinschaft, die Umweltverbrechen zu dokumentieren, aufzuklären und eben die entsprechende Partei, sprich Russland, zur Verantwortung zu bringen. Wir alle müssen den Krieg und die Atomwaffen ablehnen, um unseren Planeten, unser aller Zuhause, von denen zu schützen, die ihn eben zu zerstören drohen. Der Einmarsch in die Ukraine ist eine Katastrophe für die Umwelt und bringt enorme ökologische Schäden mit sich.
Aus allem, was wir jetzt in der Sendung gehört haben, was du uns erzählt hast und auch der Argumentation Putins, warum er die Ukraine angreift mit Methoden von vor, sagen wir mal, 80 bis mindestens 100 Jahren und länger zurück und für Landnahme mit Rückgriff auf die Geschichte argumentiert, warum haben wir nichts gelernt? Warum kriegen wir es nicht hin, Klima- und Umweltschutz in Zeiten von Klimakrise und Artensterben wichtiger zu nehmen und uns ja mit einem Krieg beschäftigen zu müssen und aufrüsten zu müssen, der uns 200 oder 100 Jahre zurückführt.
Kriege und Übungen mit Kriegsgeräten haben eines gemeinsam. Die Rücksichtnahme auf die Umwelt und Langzeitfolgen sind aufgrund der Mentalität des Militärs selbst einfach irrelevant. Alleine die Beseitigung militärischer Altlasten müsste im Überlebensinteresse der Welt zwingend eine Umleitung heutiger Rüstungsausgaben erfordern. Doch nicht nur Kriege, Kriegsübungen und deren Folgen stellen eine Menschheitsbedrohung dar. Die weiterhin eskalierenden Rüstungsausgaben entziehen notwendige Ressourcen für eine sozioökologische Wende sowie den globalen Klimaschutz. Die hierfür dringend erforderlichen Aufwendungen betragen eben nur einen Bruchteil der weltweiten Aufrüstung. Wir Menschen sind oft egoistisch und denken in erster Linie an uns selbst. Wir nehmen die ganze Erde für uns ein, ohne ausreichende Rücksicht auf Natur und andere Lebewesen zu nehmen. Viele Menschen sind einfach nur mit sich selbst beschäftigt, in einer immer schneller drehenden Welt. Jedoch können wir uns langfristig eine so destruktive und egoistische Lebensweise nicht erlauben. Verbrannte Wälder, kontaminierte Böden und vergiftetes Grundwasser. Kriege haben fatale Auswirkungen für die Natur. Gegen diese Umweltzerstörung gilt es zu kämpfen. Und diese Umweltverbrechen müssen hart bestraft werden. Doch auch Embargos fossiler Energie gegen Russland müssen wir alle unterstützen. Gleichzeitig sollten erneuerbare Energien gefördert werden. Auch die Rüstungsexportkontrolle ist unabdingbar, denn wer will schon die Invasionsarmee von morgen ausrüsten? Dekarbonisierung der EU-Wirtschaft und der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen für mehr Sicherheit. Denn auch die Klimakrise stellt eine große Bedrohung für die Sicherheit dar und nicht nur der Krieg. Eine atomfreie Zone Europa, beziehungsweise am besten eine atomfreie Welt. Eine ernsthafte Umwelt- und Klimadebatte um drastische CO2-Reduzierungen ist völlig unzugänglich ohne den CO2-Ausstoß und die Umweltzerstörung durch das Militär. Umfassender Umwelt- und Klimaschutz heißt deshalb: Kriege beenden, neue Kriege verhindern, Rüstungsprojekte stoppen und die militärische Infrastruktur abbauen. Solange Militär existiert, muss sein ökologischer Fußabdruck und Umweltbelastungen müssen verringert werden. Es ist Zeit, diese Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Um ein nachhaltiges Verhältnis eben von natürlichen Ressourcen und menschlichen Ansprüchen herzustellen, sind präventive und antizipative Strategien erforderlich, die eben auf Umweltschutz und Ressourcenschonung, auf Emissionssenkung und Effizienzsteigerung, Förderung von erneuerbarer und kohlestoffarmer Energie, den Ausbau regionaler Produktions- und Lebensweisen setzt. Eine Welt ohne Krieg ist nötig und möglich und gemeinsam müssen wir sie aufbauen. Es ist dringend erforderlich, den Egoismus der Menschen abzulegen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Unserem Planeten. Der Krieg darf nicht weiter ein legitimes Mittel zur Erreichung der eigenen Ziele darstellen.
Das ist eine wichtige Forderung und ein Appell an alle Kriegstreiber dieser Welt. Während die Ukraine sich gegen einen Angriffskrieg verteidigt, wie wir ihn in Europa seit über 70 Jahren nicht mehr erlebt haben, müssen wir uns überlegen, wie es weitergehen soll. Selbst ohne Krieg wandeln die Menschen zerstörerisch über die Erde, heizen das Klima an, wir lassen keinen Stein auf dem anderen, roden Wälder, lösen ein massenhaftes Artensterben aus. Konfliktlösung mit Militär oder der Versuch mit Waffengewalt, sich ein Stück Land anzueignen, ist nicht mehr zeitgemäß. Wir haben angesichts von Klimakrise und Artensterben gravierendere Probleme zu lösen, als die Egos von autoritären Herrschern wie Wladimir Putin zu streicheln. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Jana und Christine für ihre Zeit, verweise für weitere Informationen auf unsere Webseite www.pro-regenwald.de und wünsche noch einen guten und friedlichen Abend. Bis zum nächsten Mal.